Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo Nicole, hallo liebe Zuhörende. Ich bin Domescu und ich freue mich, euch heute hier zur 12. Folge von Stadt, Land, Was begrüßen zu dürfen. Schon wieder sind 2 Wochen rum. Bist du, Nicole, oder seid ihr, liebe Zuhörende, seid ihr ready für eine neue Folge?
Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und ich bin sowas von ready.
Sehr gut. Bevor ich aber natürlich mit meiner Folge starte, will ich noch einmal die Werbetrommel für unsere letzte Folge rühren. Du hast sie erzählt und ich fand sie besonders spannend. Es ging um den Buchstaben G und das Örtchen Glencoe in den schottischen Highlands. Fass doch mal kurz zusammen, worum es da ging.
Ich habe die Geschichte des Glencoe-Massakers erzählt, das sich dort im 17. Jahrhundert zugetragen hat. Außerdem spielt dieser Ort für uns auch noch eine ganz besondere Rolle, denn das ist der Geburtsort von diesem Podcast. Also auch wenn ihr jetzt die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr aus mehreren Gründen unbedingt reinhören.
Absolut. Und am Ende dieser Folge hast du mir den Buchstaben J ausgelost. Und ich lasse dich jetzt schon wieder raten. Hast du denn irgendeine vielleicht naheliegende, vielleicht nicht so naheliegende Idee, was ich denn für eine Geschichte machen könnte?
Ja, ich glaube, ich kenne genau 3 Orte, die mit J beginnen. Also da gibt es ja jetzt gar nicht mal so viele. Na gut, ich kenne vielleicht doch ein paar mehr. Erster Tipp, Johannesburg.
Nein.
Zweiter Tipp, Jerusalem.
Nein.
Dritter Tipp, Jemen.
Auch nicht.
Dann bin ich sehr gespannt auf deine Geschichte.
Also ich bin sehr überrascht, dass du nicht Jena geraten hast, weil ich in der Stadt aufgewachsen bin und gerade ein Buch über diese Stadt lese. Aber ist es auch nicht. Also wäre auch falsch gewesen.
Ach krass. Ist es Jugoslawien?
Nein.
Okay.
Es ist nicht in Europa. Und ich habe jetzt trotzdem ein bisschen Angst, dir das zu sagen, wenn ich den Namen sage, ob du es dann vielleicht doch kennst. Es ist Jonestown. Hast du schon mal von Jonestown gehört?
Nicht, dass ich mich dran erinnern könnte.
Okay, das ist schon mal gut. Ich kann dir auch schon mal sagen, dass wir über eine Sache nicht werden reden müssen, nämlich über die Frage, ob wir mal nach Jonestown fahren werden. Denn das ist nicht mehr möglich, denn Jonestown gibt es nicht mehr.
Okay. Du wirst mir jetzt aber bestimmt erzählen, wo es denn Jonestown mal gab und weswegen es das nicht mehr gibt.
Genau, das ist eigentlich die Geschichte, ja. Jonestown lag nämlich einst im Norden von Guyana. Das ist ein Land in Südamerika und im Norden von Guyana, ganz in der Nähe zur Grenze zu Venezuela. Guyana ist das einzige südamerikanische Land, in dem die Amtssprache Englisch ist. Und das liegt daran, dass das Gebiet des heutigen Guyana bis 1966 eine britische Kolonie gewesen ist, in der zunächst vom afrikanischen Kontinent verschleppte SklavInnen und später sogenannte KontraktarbeiterInnen aus Indien auf unterschiedliche Art und Weise ausgebeutet wurden. Das zeigt sich heute auch noch in der aktuellen Bevölkerungsstruktur. So waren laut dem Zensus im Jahr 2002 43% der Einwohnenden indischer Herkunft und rund 30% waren Afro-GuyanerInnen.
Das ist schon eine Menge.
Ja. Insgesamt leben 813.000 Menschen in Guyana, so 2,5 nordrhein-westfälische Städte.
Krass, sehr winzig.
Genau, aber die meisten von ihnen wohnen im Osten und Nordosten des Landes. Hier gibt es eher viele Rohstoffe, das Meer und auch die Hauptstadt Georgetown. In Jonestown, eben im Westen des Landes, gibt es eigentlich nicht so viel. Es ist viel Dschungel, viel unwegsames Gelände und dennoch gab es dort Jonestown. Und zwar aus einem einfachen Grund, man wollte dort ungestört sein. Und wer da ungestört sein wollte, das siehst du jetzt, wenn du zum ersten Foto runterscrollst.
Eine Sekunde. Oh.
Wen oder was siehst du hier? Oder was ist Quatsch? Also wen siehst du hier? Und erkennst du ihn vielleicht sogar?
Also es ist ein Herr in den besten Jahren, würde man wahrscheinlich sagen, der eine dunkle Sonnenbrille trägt. Der hat so einen Trumpschen Gesichtsausdruck und eine Föhnwelle, auf die Donald Trump wahrscheinlich ein bisschen neidisch wäre. Außerdem trägt er ein schickes Jackett und darunter so ein Priestergewand, also mit so einem Priesterkragen.
Ah, das ist dir aufgefallen, ja?
Und also mein erster Impuls war, Das ist wahrscheinlich jetzt nicht Berlusconi oder so, ne?
Das ist, oh stimmt, die Ähnlichkeit ist mir nicht aufgefallen, aber nein, es ist nicht Silvio Berlusconi. Das ist Reverend Jim Jones.
Den kenne ich nicht.
Das ist gut, weil ich werde dir jetzt erzählen, warum der im tiefsten Guyanas eine Stadt gründete und nach sich selbst benannte und warum es diese Stadt heute nicht mehr gibt. Jim Jones wurde am 13. Mai 1931 im Örtchen Crete im US-Bundesstaat Indiana geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, sein Vater war im Ersten Weltkrieg durch einen Senfgasangriff schwer verletzt worden. Ein Lungenleiden machte ihn lebenslang arbeitsunfähig. Seine Mutter arbeitete in einer Fabrik und nahm zusätzlich Gelegenheitsarbeiten an, um die Familie über Wasser zu halten. Den Erzählungen nach hatte Mutter Lynetta ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihrem Sohn. Es gibt Berichte, nach denen sie kaum Mutterinstinkte gehabt haben soll und ihren Sohn vernachlässigte. Was, ich finde, mit einem Fabrikjob und noch irgendwie Gelegenheitsarbeiten nebenher fast schon natürlich ist.
Ja, und auch dieses Wort Mutterinstinkt.
Ja, ich habe es auch in Zitat, also es ist halt das Zitat. Ja. Ne?
Ich nehme an, dass seine Mutter kein Tier war, was aus Instinkten heraus gehandelt hat.
Nein, und außerdem ist dieses instinktlose Muttersein nur die eine Seite der Medaille, denn auf der anderen Seite gibt es auch Berichte, dass sie vor der Geburt ihres Sohnes einen Traum gehabt haben soll, in dem wiederum ihre verstorbene Mutter zu ihr gesprochen haben soll und ihr prophezeite, dass sie einen Sohn gebären werde, der alles Unrecht der Welt zurechtrücken würde. Und als dann der kleine Jim im Jahr 1931 geboren wurde, soll sie fest davon überzeugt gewesen sein, dass er ein kleiner Messias sein würde.
Oh wow, das sind natürlich sehr gute Voraussetzungen.
Gute Voraussetzungen für eine Geschichte.
Ja, und für ein desaströses Leben.
Mhm. Anstatt aber diesen kleinen Messias erstmal direkt auf andere Menschen loszulassen, lebte Familie Jones zunächst eher zurückgezogen. Allerdings nicht so zurückgezogen, dass Jims Vater, Jim Senior, nicht einem sehr bekannten Verbund beitreten und sich dort engagieren konnte. Was glaubst du denn, welchem, in Anführungszeichen, coolen Verein könnte sich denn so ein frustrierter Armee-Veteran im Mittleren Westen so zugehörig gefühlt haben?
In welcher Zeitspanne jetzt?
In den 30er Jahren.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die Scientologen vielleicht später gegründet wurden.
Die sind's nicht, nee.
Dann aber irgendeine andere Sekte, irgendwie die Zeugen Jehovas oder so.
Nein, es ist der Ku Klux Klan.
Ach.
Ja.
Ja, hat ja auch was Sektenmäßiges.
Genau. Jim Jr. ließ sich davon aber nicht so sehr beeinflussen. Also da macht er nicht die Ku Klux Klan Sachen mit. Also für alle, die es nicht wissen, der Ku Klux Klan ist so ein Geheimbund in den USA, der halt rassistisch und rechtsextremistisch ist und white supremacistisch, würde ich sagen.
Ja, und auch sehr gewalttätig.
Auch ist. Sehr gewalttätig, genau. Jim Jr., wie gesagt, widmete sich anderen Dingen, und zwar der Kirche. Während seine arbeitende Mutter und sein kranker und rassistischer Vater nicht viel Zeit für ihn hatten, nahm Myrtle Kennedy, eine Nachbarin und die Frau des örtlichen methodistischen Pfarrers, ihn unter ihre Fittiche. Bei ihr bekam er nicht nur emotionale Nähe, sondern auch einen Zugang zum christlichen Glauben. Und das verselbstständigte sich mit der Zeit.
Ich bin sehr gespannt, aber er blieb dem ja auf jeden Fall treu mit seinem Priesterkragen. Und ich finde es herrlich, dass die Frau Myrtle heißt.
Ja, das ist ein krasser Name, aber mit Y, nicht mit Ö, ne?
Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber es ist trotzdem schön. Für meine deutschen Ohren.
Andere NachbarInnen beschrieben Jones als ungewöhnliches Kind, das von Religion nahezu besessen war. Jones besuchte jede Woche die Gottesdienste gleich mehrerer verschiedener christlicher Kirchen in dem Ort, in dem er lebte. Und er ließ sich auch in mehreren Konfessionen taufen.
Wow.
Zudem stattete er den örtlichen SargherstellerInnen interessierte Besuche ab und hielt auch Begräbnisse für tote Tiere ab, die er am Straßenrand gefunden hatte.
Das finde ich schön.
Ja, habe ich befürchtet, dass du das jetzt sagst, bevor ich weitersprechen kann. Das Problem ist, er hat so viel Spaß an den Begräbnissen der toten Tiere gefunden.
Dass er die toten Tiere selbst beschafft.
Dass er tatsächlich mindestens einmal ein totes Tier selbst beschafft hat.
Sprich, er hat das Tier getötet,
ja,
damit
genau.
Er es beerdigen konnte. Okay, jegliche Sympathien sind jetzt natürlich wieder futsch. Eine Frage habe ich noch. Hat er sich wirklich einfach aus Spaß an der Freude mehrfach taufen lassen oder weil dann irgendwie die Verwandten ihm Geldscheine dafür zugesteckt haben?
Nein, aus Spaß an der Freude.
Okay.
Die Verwandten haben die Familie nämlich sowieso finanziell unterstützt und hatten auch nicht so viel.
Ja, okay.
Also das war schon einfach, weil er da besessen war. Zu seinen Begräbnissen, die er da veranstaltet hat, lud Jones auch immer wieder andere Kinder als Publikum ein. Er erzählte ihnen dann sogar auch, dass er über besondere Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügte. Einmal hat er den anderen Kindern erzählt, er könne fliegen, und um das zu beweisen, sprang er vom Dach eines Gebäudes und brach sich den Arm.
Ja, hat nicht so gut geklappt, würde ich mal sagen.
Er ließ sich aber nicht davon abbringen, dass er wirklich selbst glaubte, er würde über diese Fähigkeiten verfügen. Oder er wollte es zumindest die anderen Kinder glauben lassen. Und zumindest seine Mutter, die ihn ja für einen kleinen Messias gehalten haben soll, schien ihn bestimmt darin bestärkt zu haben.
Aber nicht mal Jesus konnte ja fliegen.
Aber übers Wasser gehen. Das ist, ja, vielleicht hat er sich ja für besser als Jesus gehalten. Vielleicht kommen wir da noch hin.
Aha.
Andere Dinge, die Jim Jones in seiner Jugend gemacht hat, ist, er hat Süßigkeiten gestohlen und mit Schimpfwörtern nur so um sich geworfen.
Das ist aber jetzt nicht besonders Jesus-like.
Ihm bekannte Kinder und Erwachsene soll er nicht selten mit "Guten Morgen, du Hurensohn" oder "Hallo, du dreckiger Bastard" begrüßt haben.
Als hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, vor allem nach dieser Geschichte, dass er sich da irgendwie als Messias präsentiert.
Ja, also es ist gerade in den Kindheitsjahren eine sehr ambivalente Person. Und deshalb halten wir uns auch so lange in seiner Kindheit auf, weil ich glaube, dass das für den Rest der Geschichte einfach super, super wichtig ist. Denn wenn er nicht gerade sich taufen ließ, Freunde beleidigte oder irgendwelche toten Tiere beerdigte, dann las er gerne. Und bevor du jetzt gleich wieder "Oh" sagst, las er keine Kinderbücher, Märchen oder Romane.
Die Bibel.
Und auch nicht mal nur die hat er natürlich auch gelesen, sondern eine ziemlich krude Mischung an TheoretikerInnen und DiktatorInnen. Nein, Quatsch, brauche ich nicht gender, an Theoretikern und Diktatoren. Er beschäftigte sich eifrig mit Adolf Hitler, Josef Stalin, Karl Marx, Mahatma Gandhi und Mao Zedong. Einen ähnlichen ideologischen Unterbau gab es sonst in der Weltgeschichte wohl nur bei den Querdenker-Demos. Es ist völlig abstrus, wie das zusammengeht, und dieser Junge war, es ist nicht ganz klar, in welchem Alter er das gelesen hat, aber wahrscheinlich so 8 bis 11.
Also ich weiß ja, dass die Geschichte noch weitergeht und dass es vermutlich auch noch schlimmer wird, aber am liebsten würde man ja jetzt schon so den Stopp-Knopf drücken und sagen, okay Junge, du hast dein Leben gelebt, es reicht jetzt, bitte mach nicht weiter damit.
Ja, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber es geht halt weiter. Als Jim Jones 10 Jahre alt war, traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. In dieser Zeit wuchs Jim Jones' Interesse an der NSDAP. Er soll Nazi-Deutschland immer wieder gelobt und andere Kinder wie ein Diktator geführt haben. So soll er ihnen befohlen haben, im Stechschritt zu marschieren oder andere Dinge für ihn zu tun. Und als dann irgendwann die USA auch deutsche Kriegsgefangene genommen hatte und die durch den Ort, wo er lebte, durch Lünn, gefahren wurden, soll er ihnen Heil Hitler zugerufen und ihnen den Nazi-Gruß entgegengestreckt haben.
Ja, das wundert einen jetzt leider nicht mehr nach dem, was du vorher schon erzählt hast.
Und jetzt muss ich dich dann trotzdem mal wieder ein bisschen zurückfahren, weil diese ganzen krassen Episoden mit Hitler und dem Nazi-Gruß und so weiter, die treten jetzt erstmal wieder in den Hintergrund, denn die Religion nimmt für ihn die große erste Stelle ein. In der Highschool kannte man Jim Jones dafür, dass er stets seine Sonntagskleidung trug und dabei eine Bibel unter dem Arm hatte. Er stellte MitschülerInnen zur Rede, wenn diese Bier tranken, rauchten oder tanzten. Zudem schrieb er Bestnoten und machte keinen Sport, was ihm noch einmal zusätzlich die Außenseiterrolle bescherte, wie wir auch aus Highschool-Filmen aller Art wissen.
Und hat wahrscheinlich dann seine LehrerInnen immer mit "Na, du Hurensohn" begrüßt.
Weiß ich tatsächlich nicht. Das war da inzwischen auch in einem anderen Ort. Sie sind dann zwischenzeitlich umgezogen. Aber ja, ich glaube, da ist er etwas frommer geworden vielleicht.
Ja, hat sich wahrscheinlich auch ausgesucht, wem gegenüber er fromm ist und wem eher nicht so.
Das hat er sich bestimmt selbst ausgesucht. Und während seinen letzten Highschool-Jahren machte Jim Jones aber auch Beobachtungen, die ihn beunruhigt haben, die ihm Unbehagen beschert haben. Und es sind aber auch Beobachtungen, die vielen Menschen in Deutschland heute noch vielleicht gar nicht auffallen. Denn er beobachtete, dass AfroamerikanerInnen in seiner Ortschaft immer wieder diskriminiert wurden. Er beobachtete, wie diese in verschiedensten Situationen beleidigt, angegangen und schlicht auch wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Darüber kam er nach seiner Aussage auch mit seinem Ku Klux Klan-Vater in Streit, der Jims schwarze Freunde nicht in sein Haus lassen wollte. Und zur Erinnerung, wir befinden uns hier in den 1940er Jahren immer noch. Die Jim Crow Laws, die sogenannte Rassentrennung implementierten, behielt bis 1964 ihre Gültigkeit, und zu dem Zeitpunkt war es also nicht nur de facto wie heute, sondern tatsächlich auch per Gesetz eine Zweiklassengesellschaft. Und Jim Jones nahm diese wahr und empfand diese als ungerecht.
Was ja wirklich sehr gut ist, aber man will ihn jetzt halt schon gar nicht mehr loben, weil man ja weiß, da braut sich was zusammen.
Ja, und während dieser Zeit, wo er sich irgendwie über ja, über den Rassismus in den USA Gedanken machte, wandte er sich auch mehr Karl Marx Theorien wieder zu und beschäftigte sich auch mit anderen Theoretikern des Kommunismus und natürlich weiter mit der christlichen Kirche. Und gibt es ja viele Leute, die sagen, das hat, haben sowieso relativ viele Ähnlichkeiten, also Christentum und Kommunismus. Ne? Und er hat das tatsächlich auch so gesehen.
Mhm.
Und ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, wo wir gerade stehen. Also wir haben Ende der 1940er Jahre einen gerade erwachsenen Mann, dem der Rassismus in den USA sauer aufstößt, der extrem gläubig ist, sich mit Marx, aber auch mit Adolf Hitler auseinandergesetzt hat, dessen Vater beim Ku Klux Klan gewesen ist und dessen Mutter wenig Zeit für ihn hatte, ihn aber schon vor seiner Geburt für einen Messias hielt. Und ich glaube, jetzt kommst du ins Spiel. Wie glaubst du denn, geht es mit diesem jungen, gerade 18-jährigen Jim Jones weiter?
Also ich möchte natürlich auch nicht zu viel vorweggreifen, falls ich jetzt richtig rate, aber mit all diesen Puzzlestücken würde ich jetzt vermuten, da die Geschichte sich ja auch noch weiter in Guyana forttragen wird, dass er dahin ausgewandert ist und da eine Sekte gegründet hat.
Ich finde, du hast schon mal ein paar Puzzleteile gut zusammengesetzt, aber es ist nicht ganz so und deshalb erzähle ich ja die Geschichte
heute.
Denn zunächst einmal lernt Jim Jones seine spätere Frau Marcelyn May kennen. Die beiden heiraten früh und kommen aber trotz einer eigentlich harmonischen Ehe immer wieder in Konflikte. Zum einen, weil Jim Marcelyn immer wieder weirden Liebestests unterzogen hatte. Er log ihr immer wieder vor, ihre Familie hätte ein Unglück erlebt oder wären ein paar Leute gestorben. Dann tröstete er sie, ehe er, nachdem er sie gut getröstet hat, auflöste, dass es gar kein Unglück gegeben hat und alle leben.
Wow, das ist ja noch schlimmer als Leute, die dann ihren Partner oder ihre Partnerin so einen Treuetest unterziehen.
Das hat er auch gemacht.
Ah. Mhm. Hat er auch dann so andere Männer bezahlt, die dann die Treue seiner Frau testen sollten?
So genau habe ich es tatsächlich nicht, aber er hat auf jeden Fall immer wieder auch ihre Treue und ihre Loyalität getestet.
So Temptation Island in den 40ern.
Ja, ungefähr. Hinzu kam, dass das Thema Religion bei den beiden auch manchmal zum Streitpunkt wurde, denn Marcelyn May war Methodistin. Methodisten, das sind sehr konservative Protestanten. Jim war zu dem Zeitpunkt vor allem in der Pfingstkirche zu Hause, auch weil diese etwas integrativer war. Und man muss auch sagen, es gibt jetzt nicht die Pfingstkirche, sondern ganz viele verschiedene Pfingstkirchen, die sich a. gar nicht so gut alle untereinander verstanden haben, aber b. vor allem eine Sache gemeinsam haben, eine sehr krasse Auslegung oder eine sehr krasse Fixierung auf den Heiligen Geist und sie legen sehr großen Wert auf den Kontakt mit dem Heiligen Geist.
So im spirituellen Sinne?
Ja, genau. Also es gibt ja im Christentum so die Dreifaltigkeit, Jesus, also Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Und ich glaube, so in unserem katholisch-evangelischen Komplex sind vor allem der Vater und der Sohn wichtig und der Heilige Geist ist irgendwie auch da. Aber in der Pfingstgemeinde ist der Heilige Geist irgendwie wichtiger.
Na krass.
Verbreitet ist die Pfingstbewegung übrigens auf der ganzen Welt, auch wenn das irgendwie so sektenmäßig wirkt, aber das ist es gar nicht. Laut Zahlen aus dem Jahr 2003, also schon halbwegs alten, aber trotzdem noch recht aktuellen, sind gut ein Viertel aller Christen weltweit Pfingstler. Besonders hoch ist der Anteil demnach in Kenia, wo 33% der Gesamtbevölkerung Pfingstler sind, oder auch in Nigeria, wo 18% der Gesamtbevölkerung Pfingstler sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass, glaube ich, die Hälfte der Bevölkerung Muslime sind. Also da ist der Anteil der Pfingstler unter den Christen einfach sehr, sehr hoch. Jim Jones, wir kennen das aus seiner Jugend, betätigte sich dann einfach in beiden Kirchen, bei den Methodisten und bei den Pfingstlern. Er arbeitete als Studentenpfarrer in einer methodistischen Kirche, ehe sich dann aber bald auch schon die Wege trennten. Die Kirche warf ihm vor, Geld gestohlen zu haben. Jones hingegen schob die Trennung darauf, dass die Methodisten ihm verboten hatten, Schwarze in seiner Gemeinde aufzunehmen. Gleichzeitig arbeitete er aber auch für eine Pfingstkirche in Indianas Hauptstadt Indianapolis und hielt auch dort Predigten. Aber auch die blieben nicht allzu lang zusammen. Jones brach auch irgendwann mit den Pfingstkirchen, wo er sich gerade engagierte, und gründete seine eigene Glaubensgemeinschaft, die Wings of Healing, also die Flügel der Heilung. Und das hatte natürlich auch seine Gründe, denn er führte relativ viele, ja, Wunderheilungen durch.
Ach Mensch.
Ja.
Da kam dann der Messias endlich zum Einsatz.
Genau, endlich. Mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 kann man endlich mal den Messias rauslassen und Wunderheilungen durchführen.
Ja, nachdem das mit dem Fliegen schon nicht geklappt hatte.
Der Name blieb aber nicht, sondern er nannte seine Kirche dann irgendwann um in People's Temple Christian Church Full Gospel. Und weil das irgendwie ein scheiß Name ist, wurde das ganze Ding eigentlich hauptsächlich People's Temple, also Volkstempel, genannt. Und wenn du jetzt wieder in einem Textdokument ein bisschen runterscrollst, kannst du dir einmal das Logo des People's Temple anschauen.
Ja, es sieht irgendwie ein bisschen so Star Wars-mäßig fast schon aus.
Findest du?
Naja, also halt jetzt nicht wie ein Star Wars-Logo, aber wie so etwas, was Leute bei Star Wars auf einer Uniform drauf haben.
Ich finde, es sieht super ähnlich aus wie das Logo der Scientology. Das
ja,
ist nämlich
das
ein
stimmt.
Kreuz mit einem Stern dahinter, aber beide Bewegungen sind ungefähr gleichzeitig gegründet worden, also ist relativ unwahrscheinlich, ne?
Ja, oder sie haben sich halt einfach gegenseitig inspiriert. Aber ja, also es ist einfach irgendwie so eine geometrische Form, schwarzer Hintergrund und dann die Form in Gelb. Hinten ist so ein Kreis und darüber sind dann so quasi zwei Kreuze gelegt. Ja.
Hübsches Logo oder nicht hübsches
Logo?
Nee,
es ist halt super hässlich. Also es ist schon sehr belanglos.
Ja, das fanden zunächst auch die Leute, die er ansprechen wollte, denn wirklich großen Zulauf hatte seine Kirche zunächst nicht. In den ersten Wochen und Monaten hatte der People's Temple gerade mal 20 Mitglieder. Das ist natürlich zu wenig, um die Kirche finanziell über Wasser zu halten. Also ging Jones, der seine Kirche erfolgreich machen wollte, wieder auf die Pfingstler zu und kooperierte mit einer bestimmten Spielart der Pfingstler. Eng arbeitete er dabei mit dem angeblichen anderen Wunderheiler William Branham zusammen. Der rührte dann fleißig für Jones die Werbetrommel. Und bei diesen Auftritten an der Seite von Branham machte Jones von etwas Gebrauch, das wir im Kindesalter schon gesehen hatten. Er ließ die Menschen wieder glauben, er würde über übernatürliche Kräfte verfügen. Er machte Wunderheilung, erzählte aber auch andere Dinge.
Ist er wieder geflogen?
Nein, das hat er diesmal tatsächlich nicht gemacht. Hättest du ihn gerne mal fliegen sehen?
Ja, schon.
Ja, aber ich glaube, er hat aus seinem Fehler gelernt und hat dann lieber wieder seine Wunderheilung gemacht oder sonst was erzählt.
Mich würde auch sehr interessieren, wie das so ist, wenn zwei Wunderheiler aufeinandertreffen. Das klingt halt schon so wie Witze anfangen. Trifft ein Wunderheiler den anderen? Weil ich meine, eigentlich wissen doch beide, dass sie halt die Leute bescheißen und müssten sich dementsprechend ja auch gegenseitig sofort entlarven. Und dann würde mich halt interessieren, ist es so? Und die machen dann halt einfach gemeinsames Spiel, also wirklich dann so bewusst, ne, in dem Wissen, dass beide Leute verarschen. Oder reden die sich das halt so krass ein, dass die halt wirklich denken, beide sind Wunderheiler, oder sie denken nur, sie selbst wären wirklich ein Wunderheiler und der andere ist ein Quacksalber. Das würde mich schon sehr interessieren.
Das würde mich auch interessieren. Ich kann es nämlich gar nicht sagen, ob die Hybris wirklich so groß ist, dass sie wirklich daran glauben. Oder aber wirklich, dass sie sagen, okay, wir machen halt jeder unser eigenes Geschäft und wir helfen einander. Denn Jim Jones und seinem People's Temple hat es wirklich geholfen. Innerhalb kürzester Zeit stieg die Zahl der regelmäßigen BesucherInnen seiner Kirche auf mehr als 1000 Personen an.
Wow.
Und das klappte ebenso gut, weil der Zweig der Pfingstkirche, in der sich Branham bewegte, die Spätregenbewegung, daran glaubte, dass Menschen zu Manifestationen Gottes mit übernatürlichen Gaben und übermenschlichen Fähigkeiten werden können. Das heißt, also es ist alles konfus. Ich versuche es trotzdem irgendwie halbwegs nachvollziehbar zu formulieren. Sie glaubten, dass solche göttlichen Manifestationen die zweite Wiederkunft Christi ankündigen würden. Und zudem würden die mit diesen besonderen Gaben ausgestatteten Menschen ein 1000-jähriges Zeitalter des Himmels auf Erden einläuten.
Ach Mensch, und was sind das so für besondere Gaben, die die Menschen dann da haben?
Naja, also dass sie eben Gottes Stimme empfangen können und sowas. Und dass sie Wiederkehrer Christi sind. Und Jones hat sich da schon gesehen, wollte aber nicht ganz nach den Sternen greifen, denn er sah sich nämlich nur als Wiederkehrer des Propheten Elias, als Stimme Gottes und Manifestation Christi. Also nicht als Manifestation Gottes und Wiederkehrer Christi, sondern eine Liga tiefer.
Also richtig bescheiden.
Zweite Liga, ganz bescheidener Typ, ne? Aber ich kann dir schon mal sagen, das wird nicht so bleiben. Und überhaupt blieb gar nicht so viel. Also die Zeit mit Branham war zwar sehr fruchtbar für ihn, aber sie dauerte auch nicht lang. Denn Branham, der sich witzigerweise auch für einen Wiederkehrer des Propheten Elias hielt, und Jones zerstritten sich alsbald. Als Grund,
hätten die sich nicht auch einfach einen anderen Propheten noch aussuchen können?
Es gab so viele, ne?
Ja.
Ja, beide fanden den Elias offenbar gut. Der Grund, warum sich Branham und Jones, die eigentlich wie die Faust aufs Auge zusammengepasst haben, irgendwann getrennt haben, lag, den Quellen nach, in Branhams Rassismus. Denn der predigte die Schlangensamentheorie. Hast du von der Schlangensamentheorie schon mal gehört?
Nee, aber es hat bestimmt irgendwas mit der Schlange von im Paradies mit Eva und Adam zu tun.
100 Punkte. Also was ich jetzt sage ist, ich will Disclaimer machen, das ist der größte Bullshit. Das ist eine Verschwörungstheorie, eine weirde Verschwörungstheorie, die eigentlich schon im ersten nachchristlichen Jahrhundert von Philosophen ins Reich der Märchen verbannt wurde. Ja? Aber im 19. Jahrhundert haben White Supremacists sie wieder ausgegraben. Die Schlangensamen-Theorie besagt, dass Eva einmal von Adam und einmal von der Schlange im Garten Eden befruchtet wurde. Aus Adams Samen ist Abel entstanden und aus dem Samen der Schlange Kain. Und aus Kain ist quasi, also es ist wirklich purer Rassismus. Kain ist der Stammvater der, in Anführungszeichen, schwarzen Race und Abel der Stammvater der Weißen. So. Und das ist quasi der Grund, womit White Supremacists alles begründet haben, mit dieser weirden Theorie. Und Branham hat das eben geglaubt und wir haben ja gehört, Jones ist kein Freund derartiger rassistischer Theorien.
Immerhin das. Ich hoffe, er hat Branham auch nochmal auf die Fresse gehauen.
Hat er nicht, sondern
oder
er hat
ihn
sich
vom Haus gestürzt und gesagt, flieg.
Das hätte er mal machen können. Ja. Ne? Jones hat sich aber kurz danach einen anderen Mentor gesucht. Und zwar Father Divine. Father Divine war ein afroamerikanischer spiritueller Führer der internationalen Friedensbewegung.
Und der auch, bestimmt auch ganz bescheiden war, so wie der Name schon klingt.
Ja, denn auch er bewegte sich tatsächlich im Umfeld der Pfingstbewegung, wurde aber von einigen anderen Mitgliedern der Pfingstbewegung verlacht, weil er für sich selbst einen Anspruch auf Göttlichkeit hatte.
Ja.
Ich finde es aber witzig, dass das verlacht wird und dieses ganze Prophet-Elias-Zeug nicht, ne?
Ja.
Aber gut. Lassen wir das.
Man nimmt halt, was man kriegen kann, ne?
Ja. Jones lernte viel von Father Divine und adaptierte auch einiges. So setzte er in der Folge einige soziale Praktiken um, die Father Divine auch bei sich längst etabliert hatte. Jones richtete eine Suppenküche ein und stellte kostenlose Lebensmittel und Kleidung für Bedürftige. Aber, und ich glaube, bei Jones gibt es einfach ständig ein Aber, er ließ sich auch in Sachen Disziplinartaktiken und Kontrolle von Mitgliedern von Father Divine inspirieren. Und auch der Anspruch auf Göttlichkeit setzte sich langsam in Jim Jones fest. Während der inzwischen 30 Jahre alte Jones so an seiner Kirche feilte, sie immer wieder neu ausrichtete und sich von anderen Kirchengründern inspirieren ließ, machte er ganz nebenbei einen Abschluss als Lehrer. Und er fand für seinen People's Temple die vorerst letzte größere religiöse Heimat in der Glaubensgemeinschaft der Disciples of Christ, also der Jünger Christi. Das ist eine offiziell anerkannte evangelische Kirche, in der auch Frauen predigen durften, in der auch Laien Gemeinden leiten konnten und in der zum Beispiel FBI-Gründer J. Edgar Hoover auch Mitglied war. Also es ist keine krude Sekte, sondern also ist halt eine amerikanische Kirche, die kann problematisch genug sein, aber ist jetzt keine weirde Sekte. Und zudem wurde bei den Disciples of Christ die Bibel stets in einem sozialen und historischen Kontext gesehen, sprich die Bedeutung der Bibel konnte sich mit der Zeit auch ändern, was ja eigentlich erstmal ein ganz cooler Ansatz ist.
Ja, stimmt.
Während Jones' Kirche wuchs, wuchs auch seine Familie. 1954 adoptierten Jones und seine Frau ihre erste Tochter Agnes, ein Mädchen, das zum Teil von indigenen AmerikanerInnen abstammte. 1959 adoptierten sie mit Lou, Stephanie und Suzanne drei koreanisch-amerikanische Kinder.
Wow, gleich drei auf einmal.
Und ehe dann im Jahr 1960 ihr einziges leibliches Kind, Stephen Gundy Jones, zur Welt kam. Dabei sollte es aber nicht ganz bleiben, denn 1961 adoptierten sie noch ein afroamerikanisches Kind, das sie Jim Jones Jr. nannten. Und damit waren die Jones tatsächlich das erste weiße Paar in Indiana, das ein schwarzes Kind adoptierte.
Und das sich irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, was waren das jetzt, 3 Jahren
oder
so?
Na, es sind tatsächlich 7 Jahre.
Ja, okay. Aber halt so eine ganze Fußballmannschaft angelegt hat.
Ja, ich musste auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen an die Nicht-Mehr-Familie Julie Pitt denken, auch weil die sich ja auch die Familie sehr viel zusammen adoptiert hatten.
Ja, das stimmt. Ich habe heute erst noch im Radio gehört, dass die älteste Tochter den Namen Pitt jetzt ablegt. Und ja, vielleicht ist das ja bei Jones Kindern auch passiert.
Ja. Du, gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt schon vieles erzählt. Ich habe noch einiges zu erzählen. Ich versuche mich trotzdem insgesamt kurz zu halten. Aber ich habe schon mal gesagt, ich möchte dir ein umfassendes Bild von Jim Jones zeigen und natürlich auch unseren Hörenden. Und dazu gehören tatsächlich viele negative, aber auch viele positive Seiten. Zum Beispiel wurde er in den folgenden Jahren in Indianapolis, wo er lebte, wo er sein Tempel hatte, zum Direktor der örtlichen Menschenrechtskommission ernannt. Und in dieser Rolle ging er richtig auf. Er hielt immer wieder öffentliche Reden, auch gegen den Druck aus der Politik, um für mehr Gleichheit zwischen Schwarzen und Weißen zu sorgen und er führte auch verdeckte Operationen in Restaurants durch, um denen zu beweisen, dass die, anders als eigentlich die Regeln waren, Schwarze nicht bedienten. Mhm. Also er führte so richtige Undercover-Einsätze durch, was glaube ich auch ein bisschen über seine Kompetenzen ging, aber als kleiner Messias macht man das halt schon mal.
So Günther Wallraff-mäßig.
Günther Wallraff-mäßig, genau. Aber zurück zu seiner Arbeit als Kirchenstifter, Sektenführer und Stimme Gottes. Denn Jones machte nicht nur relativ viel Arbeit, er wurde auch immer paranoider. Rund um die Adoption seines jüngsten Kindes setzten, wie es heißt, schlimme Visionen bei ihm ein. Er ging fest davon aus, dass ein Atomangriff Indianapolis vernichten würde.
Wobei das ja zu der Zeit im Kalten Krieg jetzt wahrscheinlich eine Vision war, die nicht nur er alleine hatte.
Das stimmt. Also ich glaube, relativ viele hatten Angst vor einem Atomschlag. Weiß ich jetzt nicht, ob Indianapolis das erste Ziel gewesen wäre. Dazu kenne ich mich mit der Industrie der Stadt zu wenig aus. Aber er ging auf jeden Fall fest davon aus. Und um sich, seiner Familie und auch natürlich seinem People's Temple eine sichere Zukunft zu bescheren, begann er sich auf die Reise zu machen und eine neue, sichere Heimat für seine Kirche zu besorgen. Und weil viele Pfingstler das vor ihm auch schon gemacht haben, brachte ihn diese Reise nach Südamerika. Genauer gesagt nach Brasilien. Und auf dem Weg dorthin kam er tatsächlich schon einmal nach Guyana, verbrachte da auch ein paar Tage, knüpfte erste Kontakte, reiste dann aber weiter nach Brasilien. Dort versuchte er viele Monate lang Fuß zu fassen, aber es gelang ihm nicht.
Weiß man oder weißt du, warum die alle nach Südamerika gegangen sind? Also einfach, weil es dann halt geografisch quasi das Nächste war, ohne jetzt den Ozean zu überqueren oder irgendwie ganz in den Norden nach Kanada und... Oder also hatte das politische Gründe?
Es hatte halt Gründe, dass viele dieser Sekten sich so ein bisschen oder dieser Kirchen aus den USA zurückziehen wollten und dann natürlich in Länder wollten, wo jetzt nicht die besten diplomatischen Beziehungen zu den USA aufrechterhalten wurden. Ne? Mhm. Während Jones aber in Brasilien war, hatte sein Tempel Probleme, finanzielle Probleme. Denn während er nicht mehr da war, um diese Wunderheilung durchzuführen, kam einfach auch viel weniger Leute in sein Tempel.
Ja klar, wer macht denn jetzt die Wunderheilung?
Genau, das war tatsächlich das große Problem. Irgendwann kamen nur noch weniger als 100 AnhängerInnen in sein Tempel und Jones musste im Dezember 1963 unverrichteter Dinge nach Indianapolis zurückkehren. Seine Kirche war pleite, verlor das Kirchengebäude und es folgte ein Umzug in kleinere Räume. Und weil Jones wirklich vieles versuchte, er hat so viele Heilungen angenommen, wie nur ging, aber er hat gedacht, okay, ich brauche jetzt einen Tapetenwechsel, ich habe in Brasilien nichts gefunden, Indianapolis, verbrannte Erde, ich gehe jetzt nach Kalifornien.
Aber war dann jetzt nur diese Reise nach Brasilien ausschlaggebend, dass es seiner Kirche dann so schlecht ging oder war das vorher auch schon?
Nee, tatsächlich war der Punkt, dass er über viele Monate weg war und in diesen Monaten die Leute gesagt haben, was soll ich denn ohne den Jones in seine Kackkirche kommen?
Und dann haben die sich einfach andere Kirchen gesucht.
Es gab viele Pfingstler in Indianapolis.
Und viele andere Wunderheiler, wie wir ja schon gelernt haben.
Genau. Gut für Jones zumindest war, dass sein Tempel in Kalifornien wieder aufblühte. Das lag auch daran, dass er neben seiner Arbeit als Reverend auch in einer Schule für Erwachsenenbildung anfing, Geschichte und Politik zu unterrichten. Und er diese Aufgabe missbrauchte, um für seine Kirche zu werben.
Ja, ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass du erzählt hast, dass er Geschichte und Politik vorher irgendwie nochmal gelernt haben sollte.
Aber Lehrer habe ich dir erzählt, dass er da seinen Abschluss gemacht hat.
Ach so, okay. Das habe ich schon wieder vergessen.
Okay, jedenfalls hat er seinen Abschluss als Lehrer gemacht und das hat er jetzt genutzt, um eben in Kalifornien in die Erwachsenenbildung zu gehen. Und ja, er hat seine Rolle da ein bisschen missbraucht und er hat sogar Getreue in die Schulklassen eingeschleust, um eben auch über die Werbung für seine Kirche zu machen. Und es funktionierte. Die Zahl der Mitglieder stieg wieder an. Und das mag natürlich zum einen an seiner illegalen Werbung in der Schule. Ich glaube, in 3 Jahren wurden fast 200 SchülerInnen rekrutiert. Also wow. Erwachsene SchülerInnen, aber trotzdem SchülerInnen. Ist ja auch trotzdem Machtverhältnis, ne? Aber es mag auch daran gelegen haben, dass er in dieser Zeit auch noch einmal die Außendarstellung seiner Kirche veränderte und dafür vielleicht auch am richtigen Ort war. Er propagierte inzwischen offen den apostolischen Sozialismus, so nannte er seine Glaubensrichtung. Jones erklärte nun offen, dass er mit den klassischen Spielarten des Christentums nicht viel anfangen könne. Dann kommunizierte er vor allem aber wieder nach innen, dass er die Bibel ablehnte und zwar als, ich zitiere, Werkzeug zur Unterdrückung von Frauen und Nichtweißen. Vor allem, und das finde ich jetzt super spannend, war er richtig wütend auf den Auftraggeber der englischsprachigen King James Bibel. Und Dieser Auftraggeber der englischsprachigen King James Bibel ist der britische König King James der VI. Das ist der Großvater von deinem James dem 7. und 2., den wir in der Glencoe-Folge hatten.
Ah, so schließt sich der Kreis.
So schließt sich so schnell der Kreis.
Und hat er denen einen bösen Brief geschrieben?
Nee, der war ja schon tot.
Ah ja, stimmt.
Jones bezeichnete James aber in mehreren Reden und Aufsätzen als Alkoholiker und Sklavenhändler und zumindest letzteres ist sehr wahrscheinlich völlig richtig.
Ja, da haben wir ja noch in der letzten Folge drüber geredet, dass auch der Enkel da ja auch sich gut betätigt hat.
Auf jeden Fall. Und dann brach Jim Jones auch noch mit der zentralen Figur des christlichen Glaubens.
Jesus.
Gott.
Uiuiui.
Der sei nämlich überhaupt kein Gott, behauptete Jones.
Er ist nämlich der Gott.
Oh, das hast du sehr gut erraten. Genau. Jones glaubte, er ist mehr Gott als Gott. Das ließ er allerdings vor allem innerhalb der Gemeinde durchblicken. Außerhalb trat er mit diesen ganz kontroversen Themen dann doch nicht auf. Ohnehin war Jones daran gelegen, dass er zwar schon irgendwie so ein bisschen die Studierenden in San Francisco und so ein bisschen abgeholt hat mit sozialistischen Ideen, aber er wollte jetzt nicht ganz mit seinem, ja, ich bin Gott, Ding nach außen bringen.
Hat er dann auch noch von Father Divine gelernt, dass das nicht so gut ankommt, wenn man sich selbst als Gott bezeichnet.
Genau, also ich glaube, er hat dann schon immer so versucht, wenn die Mitglieder dann in seiner Kirche waren, sich denen als Gott zu offenbaren, aber das möglichst nicht so viele Leute draußen wissen zu lassen. Ah. Was ebenfalls nicht nach außen dringen sollte, waren seine Methoden, wie er die Mitglieder seiner Kirche kontrollierte. Dafür kreierte er zahlreiche äußere Feinde, prophezeite einen apokalyptischen nuklearen Krieg und erklärte, er sei der Messias, der gesandt wurde, um sie alle zu retten. Zudem erklärte er, dass jeder, der ihm und seinen Lehren untreu sei, von Bränden, Autounfällen und Tod oder Verletzung heimgesucht würde. Mitglieder mussten dem Tempel ihr gesamtes Einkommen abdrücken, zudem gab es Berichte über Erniedrigung und Prügel. Ein ehemaliges Mitglied sagte später einer Zeitung, sein Verhalten wurde völlig irrational, man begann aus Angst einfach mit dem Strom zu schwimmen. Jones kontrollierte mit eng Vertrauten die Leben seiner Anhänger. Er bestimmte, wer wen heiraten durfte, er zwang weibliche Mitglieder zur Abtreibung, er drängte Frauen und Männer seiner Gemeinde, Sex mit ihm zu haben.
Ja, das klingt schon wieder alles nicht besonders göttlich, nicht besonders christlich und leider auch nicht mehr so, dass er da der Held der Gerechtigkeit ist.
Nee, es klingt aber irgendwie sehr, sehr verdächtig nach sämtlichen Sektenführern, von denen man schon mal gehört hat.
Auf jeden Fall.
Ja, denn was wir da halt sehen, das ist ja irgendeine Form von Lovebombing. Ne? Wenn man das Blaue vom Himmel verspricht, wie zum Beispiel in seinem Fall die totale Gerechtigkeit, die nur er in der Lage ist herbeizuführen, deshalb muss man ihm alles geben, die Treue schwören und am Ende entzieht man die Liebe wieder, zumindest für den Fall, dass die anderen ihm untreu werden. Das sehen wir ganz oft.
Ja, und darüber hinaus dann ja noch viel Schlimmeres als nur Liebesentzug, ja, wenn er dann auch da Leute zum Sex winkt und zur Heirat und so weiter.
Genau, also Jones nutzt wie viele Sektenführer das Abhängigkeitsverhältnis komplett aus. Und das Besondere hier ist aber, dass der People's Temple zu dem Zeitpunkt bis zum Ende unserer Geschichte auch noch Teil der Disciples of Christ ist und damit als offizielle Kirche anerkannt ist. Dadurch war der People's Temple von der Steuer befreit und alles, was ich dir bisher erzählt habe und wie gesagt, alles, was ich dir jetzt noch erzählen werde, ist damit auch vom amerikanischen Steuerzahler und der amerikanischen Steuerzahlerin subventioniert.
Yay.
Nach außen hin hatte Jones Ende der 1960er Jahre in San Francisco mit seinen sozialistischen Ideen großen Erfolg bei eben den Studierenden und vielen nicht weißen Menschen. Bis 1973 hatte seine Kirche mehr als 2500 offizielle Mitglieder und mehr als 36.000 AbonnentInnen seines Spenden-Newsletters. Wie das mit den Newslettern in den 70ern funktioniert hat, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht per E-Mail. Wie dem auch sei, seine Gemeinde wuchs immer weiter. Und mit der Gemeinde wuchs natürlich auch seine Reichweite. Und mit der Reichweite interessierten sich langsam auch JournalistInnen für den Kirchenstifter mit den Wunderheilungen. Denn diese Wunderheilung, die er immer wieder durchführte, um sein Konto aufzubessern oder die Kirche über Wasser zu halten, riefen dann schon irgendwann WissenschaftlerInnen und eben JournalistInnen auf den Plan. Denn Jones behauptete auch, er könne Krebs heilen. Vor allem wegen dieser Krebsgeschichte kümmerte sich irgendwann das Indiana State Psychology Board um die vermeintlichen Heilungen. Und sie kamen logischerweise zu dem Schluss, dass Jones ein, ich zitiere, Quacksalber sei. Das Gremium bot Jones noch an, seine Wunderheilung in irgendeiner Form zu belegen. Er hätte dafür nur eine Gewebeprobe einer angeblich geheilten Person im Labor abgeben müssen, aber das hat er komischerweise nie getan.
Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt, also es ist jetzt für uns natürlich mit diesem ganzen Abstand irgendwie so eine amüsante, natürlich trotzdem schockierende, aber irgendwie auch unterhaltende Geschichte. Aber es ist natürlich auch super traurig, wenn man sich halt vorstellt, dass ganz viele Menschen dann ja auch wirklich auf ihn reingefallen sind und dass es das auch heute noch gibt, dass ja auch heute noch ganz, ganz viele Menschen, die schwer krank sind, auf solche Quacksalber reinfallen, auf irgendwelche, in Anführungsstrichen, alternativen Heilmethoden und ja, einfach sterben früher, als sie müssten und vielleicht auch mit einem schlimmeren Leidensweg, als sie müssten, einfach weil sie halt solchen Menschen vertrauen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gesagt hast, dass das ja nichts ist, was nur in den 70ern war. Das ist ja immer noch.
Ja.
Und es floriert total.
Ne? Ja, und es gibt jetzt heute ja auch dank Social Media ganz, ganz viele von diesen kleinen Jones-Menschen, die im Internet quasi ihre Messias-Sachen da rumposaunen.
Ja, und noch eine zweite Sache, die du gesagt hast, finde ich auch total wichtig. Ich möchte sie noch einmal wiederholen. Wir machen jetzt hier unsere Witze und ich kann sagen, die Geschichte wird noch ein bisschen düsterer. Ich glaube, ich würde euch gerne darum bitten, dass ihr uns das nicht übel nehmt, aber ich glaube, diese Geschichte oder diese Geschichten sind manchmal einfach so düster, dass man als Comic Relief quasi so ein bisschen auch mal ein bisschen darüber lachen muss. Ich verspreche euch, an den ganz düsteren Stellen lache ich dann nicht mehr.
Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt.
Jetzt kommt erstmal noch eine andere Wunderheilung, die ich so skurril fand, dass ich dir noch einmal davon erzählen wollte, wie Jones diese Wunderheilung, in Anführungszeichen, gemacht hat, denn das kam später raus. Jones hatte nämlich eine Frau aus seinem Tempel mit Drogen betäubt und während sie bewusstlos war, legte er ihr einen Gipsverband am Arm an. Als sie später wieder wach wurde, erklärte er ihr, sie sei gestürzt, sie habe sich den Arm gebrochen, aber er habe sie schon ins Krankenhaus gebracht, wo der Arm vergipst wurde und ja, das würde jetzt heilen, dauert aber 4 Wochen. Aber zum Glück gab es direkt kurz danach, also am gleichen Tag noch, ein Heilungsgottesdienst. Er hat gesagt, aber komm, ich nehme dich mit, vielleicht kriege ich das ja in unserem Heilungsgottesdienst hin. Und dann hat er einfach da den Gips wieder abgenommen und hat gesagt, ach guck, ich habe das heil gemacht.
Wow, allein dieser Aufwand, jemanden einen Gips zu verpassen, der muss dann ja auch noch trocknen und so. Oder vielleicht hat er auch nur so einen härteren Verband gemacht, weiß ich jetzt nicht.
Ich auch nicht.
Aber dann, wow, also ja, da kann man schon mal beeindruckt sein.
Total. Aber dennoch, wie gesagt, bei den Wunderheilungen, da kam man ihm langsam auf die Spur und nicht nur in Sachen Wunderheilung wurde die Luft langsam dünner. Einige Mitglieder seines Tempels und auch besorgte Angehörige begannen mit Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Sie berichteten öffentlich von seelischem, aber auch sexuellem Missbrauch. Da Jones aber seine Tempelmitglieder längst darauf eingenordet hatte, dass sie außerhalb ihrer Gemeinschaft nur Feinde hätten, sind viele Treue dann aber nicht abgesprungen, sondern haben nur gesagt, ja, stimmt, da sind die Feinde, die gegen uns hetzen wollen. Also auch das sehen wir ja ständig in der aktuellen Welt.
Ja.
Dennoch merkte Jones, es kann nicht immer so weitergehen. Also plante er die Flucht aus den USA. Und da erinnerte er sich an den Staat, in dem er auf dem Weg nach Brasilien einige gute Tage verbracht hatte. Guyana. In dem Land wurde Englisch gesprochen, zudem war es im Westen derart dünn besiedelt, dass dort fernab der Regierung ja, Dinge passieren konnten, die eben niemand mitbekam. Und die Regierung war nach einer Revolution ohnehin eher sozialistisch und Jones wähnte sich da unter Gleichgesinnten. Es ist die Geburtsstunde von Jonestown. Im Sommer 1974 ging es dann endlich los. Nachdem Jones in San Francisco noch einmal festgenommen wurde, weil er auf einer Kinotoilette masturbierte, ging er, ja.
Wie hat man das auch rausgefunden?
Ja, offenbar wurde er gemeldet oder die hatten eine Kamera in der Kinotoilette. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist ein Fakt, den wollte ich da auf jeden Fall unterbringen, weil auch das ihn ja wieder näher an die Ermittlungsbehörden gebracht hat. Ne? Also jedenfalls ging er dann mit einigen Gefolgsleuten nach Guyana und bereitete alles für Jonestown vor. Sie rodeten Land, legten Felder an, bauten Häuser und Schlafsäle für die ersten Siedler und sie kauften Nahrung. In den ersten Monaten, so beschrieben es Tempelmitglieder, war es ein wahrer AuswanderInnen-Traum. Es war warm in Jonestown und die Menschen hatten Kaffee, Zigaretten und Nahrungsmittel im Überfluss. Und damit du dir mal ein kleines Bild machen kannst, habe ich 2 Bilder, die dir einen ungefähren Eindruck von Jonestown geben.
Oh ja, ich sehe auf dem ersten Bild so eine, ja, so ein Pfad. Straße wäre, glaube ich, jetzt zu viel gesagt. Also so ein plattgemachten Weg mitten im Dschungel. Und darüber ist ein Willkommensschild gespannt. Da steht Welcome to Jonestown Und das darunter kann ich leider nicht lesen. Irgendwas mit Apples oder so. Nee, Peoples, ach, wahrscheinlich der Name der Kirche.
Peoples genau, Temple. Da steht Peoples Temple Agricultural Project.
Ah, okay. Also da werden wir willkommen geheißen. Und auf dem zweiten Bild, das ist dann in schwarz-weiß, sehen wir dann wahrscheinlich Jonestown. Da sind mehrere, ich würde jetzt mal so schätzen, ja, 15 oder 15 bis 20 sehr identische Häuser aus einfachstem Material, alle irgendwie in weiß oder heller Farbe gestrichen, die auch alle so nach so Einraumhäusern aussehen. Und ja, drumherum sind so ein paar Palmen. Sieht halt irgendwie aus wie so ein Campingplatz, nur dass es halt keine Wohnwagen, sondern so kleine Häuser
sind. Genau, daran habe ich auch gedacht. So eine Bungalow-Siedlung. So ja. Eine Bungalow-Siedlung in Kalifornien oder so. Aber es ist ja nicht Kalifornien, sondern Guyana.
Ja.
Genau, also eigentlich eine ganz gute Ecke, wenn man da wirklich nur zum Urlaub machen hinfährt. Die Jonestown-Mitglieder waren da aber nicht zum Urlaub machen und so gut es ihnen in den ersten Tagen auch ging, so gut sollte es nicht weitergehen. Denn der Ort, den Jones und seine Getreuen ausgewählt hatten, war ja eben nicht ohne Grund unbesiedelt und abgelegen. Der Boden war nicht fruchtbar, das nächste Gewässer war rund 11 Kilometer entfernt. Ausgleichen konnte der People's Temple das zunächst mit einer Zollfreiheit für gewisse Güter, die sich der Tempel mit Bestechungsgeldern erkaufte, und über diese Bestechungsgelderkanäle, nenne ich es mal, kamen auch Waffen und Drogen nach Jonestown.
Mhm, die hat wohl jemand bestellt.
Und auch mit der Einwanderungsbehörde machte Jones so seine Deals. Er sorgte dafür, dass seine Mitglieder leicht nach Guyana ein, aber schwierig wieder ausreisen konnten. Zudem brachte er die Behörde dazu, die Visa von Tempelgegnerinnen zu kürzen, sodass sie früher das Land wieder verlassen mussten, wenn sie da irgendwie dem Tempel Stress machen wollten. Und nachdem die Siedlung aufgebaut war, ging Jones aber wieder zurück in die USA, um zu versuchen, dort die Wogen wieder zu glätten. Rund 300 AnhängerInnen blieben in Jonestown.
Und seine Familie, seine Frau und die Kinder, blieben die dann auch da?
Die sind mit ihm in die USA gekommen wieder.
Okay.
Allerdings funktionierte das mit dem Wogenglätten nicht so richtig. Und weil die Ermittlungen in San Francisco immer weiter voranschritten, trat er dann im Sommer 1977 die endgültige Flucht nach Guyana an. Mit dabei waren mehrere hundert Mitglieder seiner Kirche, die nicht ohne ihn in den USA bleiben wollten. Es gab da zwar noch so eine kleine Kirche mit irgendwie ein paar Leuten, aber insgesamt waren dann fast 1000 Menschen in Jonestown. Und damit waren die fetten Jahre endgültig vorbei, denn die Kommune war darauf ausgelegt, dass sich dort rund 300 Menschen autark ernähren konnten. Und 1000 sind mehr als dreimal mehr. Nahrung und Genussmittel wurden knapp, genauso wie Wohnraum. Weizen musste tonnenweise teuer importiert werden. Interessanterweise lebte aber auch Jim Jones selbst, trotz eines geschätzten Vermögens von 26 Millionen Dollar,
wow,
nicht auf großem Fuß. Auch er lebte, zwar mit etwas mehr Platz, in einer Gemeinschaftsunterkunft mit seinen engsten Vertrauten. Allerdings war ihr Kühlschrank ein kleines bisschen gefüllter als die Kühlschränke in den anderen Häusern.
Da hätte er ruhig mal ein bisschen mehr Kohle springen lassen können. Der
absolut, es gab überhaupt keinen Grund, mit so wenig Gütern klarkommen zu müssen. Klar, der Platz war beschränkt, absolut, und Roden ist bestimmt auch nochmal teuer. Aber es gab eigentlich keinen Grund, dass sie so gelebt haben, wie sie gelebt haben.
Ja, außer dass er sich dann wahrscheinlich noch mehr als Heilsbringer irgendwie präsentieren konnte, weil alle dann auch noch gelitten haben und abhängiger waren von ihm. Und er dann predigen konnte, man braucht ja nichts und nur die Armen sind reich im Himmel.
Das hast du gut durchschaut tatsächlich, ja. Genau, das war halt auch so ein bisschen der Punkt. Er hat die Menschen ja noch mehr von sich abhängig gemacht, noch mehr gezeigt, dass sie sich nur auf ihn fixieren müssen und dann geht's ihnen schon besser. Seine Gemeinde oder sein Volk in Jonestown bestand übrigens zu 75% aus schwarzen Menschen und auch zu 75% aus Frauen. Also nur, ach, 25% krass, waren Männer, nur 25% waren weiß. Nur um einmal zu zeigen, was für Menschen Jones so um sich scharte.
Mhm. Ne?
Und anstatt irgendwie zu sagen, okay, ihr habt's schon hart, aber wir machen es wenigstens hier schön, zog er die Zügel noch einmal an. Er ließ seine Gemeinde zunächst 6 Tage die Woche mehr als 10 Stunden arbeiten. Seine Frau brachte ihn allerdings dazu, die Arbeitszeit auf 8 Stunden an 5 Arbeitstagen herunterzudrosseln.
Wow, seine Frau war ja eine richtige Gewerkschafterin.
Ja, allerdings hat Jones das auch wieder genutzt und hat sich dann in Nordkorea inspirieren lassen. Und wir wissen alle, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist. Denn nach den 8 Stunden Arbeit mussten die Mitglieder des Tempels noch 8 Stunden lang Jones Theorie lernen.
Ach Gott.
Das ist so eine Kim Il-sung-Theorie. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Studium, 8 Stunden Schlaf.
Eieiei, und wir sind heutzutage alle nach 8 Stunden Arbeit schon so durch, dass wir nicht mehr gebacken bekommen, ein paar Italienisch-Vokabeln zu lernen.
Und auch da muss man sagen, wir wären, glaube ich, gesellschaftlich an einem Punkt, wo keiner mehr 8 Stunden arbeiten müsste.
Das stimmt.
So, aber das nur am Rande. Darum geht es ja gerade gar nicht.
Ich möchte auch nicht sagen, dass wir fauler sind als die Leute in Jonestown. Ich bin sehr froh, dass wir alle nicht noch 8 Stunden seine Theorien lernen müssen.
Das ist wirklich gut. Und auch in den wenigen Minuten Freizeit gab es einfach nichts, was die Mitglieder von Jonestown eigenständig machen konnten. Sie hatten zwar alle Fernseher, aber dort durften sie sich nur Propagandamaterial anschauen. Wenn sie doch mal eine unverfängliche Unterhaltungssendung schauen durften, dann nur, wenn jemand aus Jones engstem Kreis dabei war, um das Gezeigte dann im Sinne des Tempels zu interpretieren.
Oh, das hätte ich gerne gesehen. Stell dir vor, die gucken dann irgendwie so eine Mickey-Maus-Folge oder so und dann steht da irgend so ein ernsthafter Typ mit so einem Priesterkragen daneben und sagt, also was wir jetzt hier gesehen haben, war im Sinne des Heiligen Geistes.
Ja, oder im Sinne des Heiligen Jones. Ne? Ja, also ja. So in etwa muss das abgelaufen sein. Die Mitglieder waren komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Die einzige Informationsquelle war Jim Jones selbst, der über eine Lautsprecheranlage Nachrichten vor allem aus Russland, Kuba oder China verlas. Kinder wurden ihren Eltern entzogen und im Sinne von Jones' Ideologie aufgezogen. Fast so ein bisschen hier wie bei The Handmaid's Tale, ne? Also dass die dann quasi dort wieder rangezogen wurden. Und wer sich gegen Jones wandte, kam in eine Sperrholzkiste oder aber kopfüber über Nacht in einen leeren Brunnen.
Ei, ei, ei.
Und willst du raten, warum es solche Strafen gab und sie nicht einfach ins Gefängnis kamen?
Weil er die dann halt direkt selbst umsetzen konnte und das die schlimmere Folter war?
Ach so, ja, könnte man denken, aber natürlich, weil Jones Ideologie eine gefängnisfreie Ideologie war. Und wenn man halt kein Gefängnis hat, dann muss man sich halt was einfallen lassen, wie diese Holzkiste und den Brunnen. Also es ist so gaga, wenn man so dieses Wort nutzen
ja,
möchte.
Ja, ne? Wirklich.
Die meisten Tempelmitglieder erhielten während ihrer Zeit in Jonestown auch weiterhin eine gewisse Sozialhilfe aus den USA. Diese mussten sie aber natürlich an Jim Jones abführen. Doch diese Sozialhilfe hätte auch ihr Schlüssel sein können, um aus Jonestown auszubrechen. Im Jahr 1978 befragten nämlich Mitglieder der US-Botschaft in Guyana mehrere Tempelmitglieder zu ihrer Sozialhilfe, wo diese abbliebe und ob die Tempelmitglieder wirklich freiwillig in Jonestown seien. Zu dem Zeitpunkt stellte sich aber niemand gegen den geistigen Führer Jim Jones und alle sagten, nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Zu sehr hatte Jones ihnen bereits eingebläut, dass die US-Regierung der größtmögliche Feind ist. Und als neues Mittel dieser Manipulation hat Jim Jones in Jonestown eine weitere super perfide Methode eingeführt. Er nannte sie White Nights, weiße Nächte. Hast du davon schon mal gehört? Hast du irgendeine Vorstellung, was das bedeuten könnte?
Vielleicht irgendwas mit Schlafentzug?
Es ist krass, dass ich sage, aber es ist noch übler. In den sogenannten weißen Nächten rief Jones seine AnhängerInnen über die Lautsprecher im zentralen Pavillon zusammen. Dort erklärte er, dass der Feind, die CIA, ihnen auf der Spur sei und dass sie im Ernstfall 4 Optionen hätten. Ein Fluchtversuch in die Sowjetunion, den Verbleib in Jonestown und damit den Kampf gegen die Angreifer, eine Flucht in den Dschungel oder etwas, das er revolutionärer Selbstmord nannte. Und ich glaube, ich brauche dir nicht raten lassen, was ist Jones' favorisierte Version?
Die letzte.
Genau, der revolutionäre Selbstmord. Und so kam es, dass Jones seine AnhängerInnen eines Tages in den Pavillon rief. Im Dschungel waren Schüsse zu hören. Das seien die Sicherheitsleute des Tempels, die gegen CIA-Agenten kämpfen würden, erklärte er ihnen. Die Situation sei ernst. Und was dann passierte, schilderte die ehemalige People's-Templerin Deborah Layton später unter Eid so. Jeder, auch die Kinder, wurden aufgefordert, sich in einer Reihe aufzustellen. Wir bekamen ein kleines Glas mit einer roten Flüssigkeit zu trinken. Man sagte uns, dass die Flüssigkeit Gift enthalte und dass wir innerhalb von 45 Minuten sterben würden. Wir taten alle, was uns gesagt wurde. Als der Zeitpunkt kam, an dem wir tot umfallen sollten, erklärte uns Reverend Jones, dass das Gift nicht echt sei und dass wir gerade einen Loyalitätstest durchlaufen hätten. Er warnte uns, dass die Zeit nicht mehr fern sei, in der wir durch unsere eigenen Hände sterben müssten.
Boah, ist das krank. Also echt alles daran, das ist halt... Ja, da fehlen mir die Worte.
Ja, und was ich so spannend fand, ist, dass wir das Schema ja schon kennen.
Ja.
Von seiner Frau, der er auch diese Treue- und Loyalitätstests unterzogen
ja.
hat.
Ja. Also da will man wirklich, da kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm diese 45 Minuten gewesen sein müssen. Aber auch dann die Zeit danach, wo sie dann erfahren haben, ja, das war alles nur ein Test.
Mhm. Jones hat diesen Test übrigens nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal durchgezogen. Zwei Male sind belegt, weitere nicht. Es gab sehr, sehr viele White Knights, aber nicht auf jeder wurde Fake-Gift genommen. Deshalb ist das nicht ganz klar. In diesen White Knights hat Jones einfach immer seine Wachleute in den Dschungel geschickt, die dann einfach nur in die Luft geschossen haben. Und das Ding ist, es wusste aber auch jeder im People's Temple oder in Jonestown, dass es dort wirklich Gift gibt. Denn seit einigen Monaten bekam Jones jeden Monat ein halbes Pfund Cyanid nach Jonestown geliefert.
Wow.
Während Jones in seinem Jonestown sein perfides Unterdrückungsspiel spielte, gab es in den USA allerdings immer mehr Menschen, die Jones und seine Glaubensgemeinschaft durchschauten und die ihre Verwandten aus seinem engen Griff der Manipulation befreien wollten. Es wurden Briefe an die Regierungen in den USA und Guyana geschrieben. Und ein Politiker, der sich dann den sorgenvollen Berichten endlich annahm, war der demokratische Politiker Leo Ryan. Und von dem habe ich dir jetzt nochmal ein Foto mitgebracht.
Der hat unfassbar gekämmtes Haar.
Ja, das muss man sagen.
Also das sieht wirklich aus wie ein Helm. Sehr akkurat geschnitten. Ansonsten ein älterer Herr in einem Anzug mit einer karierten Krawatte. Ein weißer Herr, der auf einem Ledersofa sitzt.
Und ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Harrison Ford.
Das stimmt. Sieht auf jeden Fall auch aus wie aus so einem Film, ne? Also es sieht jetzt nicht aus wie ein Schnappschuss, obwohl er nicht in die Kamera guckt, sondern eher wie aus so einem altmodischen Film, wo er gleich einen Nespresso anbietet.
Er ist aber tatsächlich ein echter US-amerikanischer Politiker aus der Demokratischen Partei und auch einer, der sogar halbwegs persönlich in die Geschicke rund um den People's Temple involviert ist. Denn er war ein enger Freund eines Vaters eines ehemaligen Tempelmitglieds. Des Tempelmitglieds Bob Houston. Der wird jetzt nicht mehr wichtig, aber dessen Leiche wurde am 5. Oktober 1967 verstümmelt in der Nähe von Bahngleisen gefunden. 3 Jahre, nachdem er in einem aufgezeichneten Telefongespräch mit seiner Ex-Frau über den Austritt aus dem People's Temple gesprochen hatte.
Ah ja, krass.
Und wohl auch deshalb machte sich Leo Ryan dann am 14. November 1978 auf den Weg, mit einer Delegation aus PolitikerInnen, JournalistInnen und Angehörigen der Templer flog er nach Guyana. Zunächst wurde ihm der Zutritt zu Jonestown verwehrt. 3 Tage später wurden Ryan und ein kleiner Teil seiner Delegation aber doch in die Kommune gelassen. Und dort brach die Mauer des Schweigens dann langsam auf. 2 Tempelmitglieder steckten dem NBC-Journalisten Don Harris einen an Ryan gerichteten Zettel zu. Darauf stand: Sehr geehrter Herr Kongressabgeordneter, Vernon Gosney und Monica Bagby, bitte helfen Sie uns, aus Jonestown herauszukommen. Ein Kind hatte diese Zettelübergabe aber beobachtet und andere Tempelmitglieder darauf aufmerksam gemacht. Der Zettel kam zwar zu Ryan, aber die Stimmung am Abend war komplett aufgeheizt. Dennoch entschied sich Ryan, zusammen mit seinen engsten Vertrauten die Nacht in Jonestown zu verbringen. Die Pressevertreter wurden aber über Nacht aus dem Camp gebeten.
Von ihm oder von Jones?
Von Jim Jones.
Okay.
Doch die Entwicklung, die durch die Zettelübergabe ihren Anfang genommen hatte, war nicht mehr aufzuhalten. In den frühen Morgenstunden des 18. November flohen 11 Mitglieder des Tempels zu Fuß aus Jonestown bis in die nächste Stadt Matthews Ridge. Und das war richtig weit, irgendwie 20 Kilometer.
Durch den Dschungel dann?
Durch Wege, aber perspektivisch durch den Dschungel, ja. Und am Nachmittag traten dann 2 komplette Familien vor den Augen der Presse, des Abgeordneten Ryan und von Kultführer Jim Jones nach vorne und baten öffentlich darum, von der US-Delegation aus Jonestown eskortiert zu werden. In dieser Situation konnte Jones natürlich nicht anders, als den Familien sowie den 2 Personen, die am Tag zuvor die Zettel geschrieben hatten, die Ausreise zu gewähren. Vernon Gosney musste aber eine Erklärung unterschreiben, seinen 4-jährigen Sohn zurückzulassen.
Boah.
Das tat er dann tatsächlich sogar.
Krass.
Von dieser Chance auf Freiheit überwältigt, meldeten sich noch weitere potenzielle ÜberläuferInnen. Sie sollten noch am gleichen Tag mit 2 Flugzeugen von der Landebahn in der Nähe von Jonestown nach Georgetown aufbrechen und anschließend in die USA gebracht werden. Allerdings gab sich Jones nur einsichtig und war das überhaupt nicht. Er hatte einen mörderischen Plan ausgeklügelt. Unter die Überläufer hatte er einen seiner Getreuen gemischt. Zusammen mit ihnen war der Überläufer auf einem Weg zur Landebahn in Port Kaituma gefahren. Und als die Flugzeuge bestiegen werden sollten, schoss er plötzlich wild um sich. Zeitgleich näherte sich ein Traktor mit weiteren treuen Jones-Anhängern, die das Feuer eröffneten. NBC-Kameramann Bob Brown, sein Reporter Don Harris, der den Zettel bekommen hatte, der Fotograf des Magazins Examiner Greg Robinson und die Tempelüberläuferin Patricia Parks wurden direkt getötet. Der Abgeordnete Ryan war das Ziel von insgesamt 20 Schüssen und starb ebenfalls auf der Landebahn durch einen Schuss in den Kopf. Nur drei der Piloten und Überläuferin Monica Bagby gelang die direkte Flucht. Die anderen blieben verletzt zurück, während Jones-Getreue sich eilig auf den Rückweg nach Jonestown machten. Denn dort gab es einmal mehr den unheilvollen Ruf durch die Lautsprecher. Alle Mitglieder des People's Temple sollten sich am zentralen Pavillon zusammenfinden. Jones, der wusste, dass seine Getreuen einen US-Politiker angegriffen und getötet hatten, sah nun die Zeit für den revolutionären Suizid gekommen. Jones ließ seine treuesten Männer den Pavillon umstellen und ordnete in einer mehr als 40-minütigen Rede an, dass nun die Zeit gekommen sei. Diese grausame und gruselige Rede ist als Tonaufnahme öffentlich zugänglich. Ich werde jetzt nichts davon einspielen, weil ich diese Aufnahme wirklich richtig abartig finde, aber ich kann sagen, was zu hören ist.
Hast du sie dir angehört?
Ja, nicht komplett, aber ich habe sie mir angehört. Man hört Jones in einer sehr entrückten Stimme davon sprechen, dass sie keine Wahl mehr haben, dass der US-Politiker tot sei, dass sie jetzt kommen werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie gekommen wären, also die US-Amerikaner oder zumindest das guyanische Militär. Und man hört auch im Hintergrund Kinder schreien, Babys schreien. Man hört andere Erwachsene, die versuchen zu sagen, ja, aber wir haben ja eigentlich noch über drei andere Optionen gesprochen. Jim Jones hat aber ein Machtwort gesprochen. Er hat seine Getreuen das Gelände komplett umstellen lassen und hat dann alle zum Gifttrinken antreten lassen. Und diesmal war es richtiges Gift. Man muss aber auch sagen, keiner dort hatte wirklich eine Wahl. Wenn sie das Gift nicht getrunken hätten, wären sie von den Wachleuten erschossen worden. Das muss man so klar sagen.
Das ist halt echt heftig.
Und so ließ eben Jones einen großen Aluminiumbottich mit dem Gift in den Pavillon bringen. Es war ein Gemisch aus Cyanid, Schlafmittel und Fruchtsaft. Mehr als 900 Kinder und Erwachsene wurden an diesem Tag von Jones in den Tod geschickt. Auch Jones starb tatsächlich. Allerdings hatte er zu seiner Giftration sich auch noch mit einer Waffe in die linke Schläfe geschossen. Dass einige Tempelmitglieder schon im Vorhinein die Situation tatsächlich einschätzen konnten, zeigt die Geschichte der damals 76-jährigen Hyacinth Thrash. Sie hatte sich nach der Durchsage im Wissen, was passieren würde, unter ihrem Bett versteckt und kam erst wieder heraus, als alle anderen tot waren.
Boah, das kann man sich auch echt gar nicht vorstellen, wie unfassbar gruselig das sein muss.
Tatsächlich war sie nicht ganz die Einzige, die überlebt hat, aber die Einzige, die bewusst überlebt hat. Es gab noch einen 82-jährigen oder 78-jährigen Mann, der hatte einfach, war super schwerhörig und hat die Durchsage einfach überhört.
Glück für ihn.
Ja, also da kann man auch wieder, ja. Es ist so skurril, aber ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Glück, good for him, ja. Wirklich. Die im Flugzeug geflohene Überläuferin und die Piloten verständigten in Georgetown sofort die guyanische Armee und die brach sofort auf nach Jonestown, konnte die Menschen im Camp aber nicht mehr retten. Immerhin, die Verwundeten, die auf der Landebahn zurückgeblieben waren, überlebten genauso wie die Personen, die am Morgen aus Jonestown geflüchtet waren. Auch ihnen ist es zu verdanken, dass wir noch so viel über die Geschehnisse in Jonestown wissen. Einige von ihnen konnten am Ende doch noch so etwas wie ein erfülltes Leben leben, wie etwa Vernon Gosney, der den Zettel übergeben hatte. Der zog nach Hawaii und wurde dort Polizist. In den 2000er Jahren schrieb er mehrere Bücher über seine Zeit im Tempel und darüber, dass auch sein 4 Jahre alter Sohn am 18. November 1978 in Jonestown sein Leben ließ.
Ja, ich glaube, sowas verzeiht man sich dann auch niemals im Leben.
Gosney selbst verstarb im Jahr 2021 an den Folgen einer Bypass-Operation. So, und das war jetzt hart, das sehe ich an deinem Gesicht, aber ich bin noch nicht fertig. Ich würde jetzt gern noch zu so einer kleinen Einordnung kommen. Jetzt nicht zu der Einordnung, was Jones für ein Mensch ist. Ich glaube, wir wissen alle, was Jim Jones für ein Mensch ist. Es geht aber so ein bisschen um die Einordnung von allem, was passiert ist. Zum Beispiel wurden die Taten von Jonestown zunächst einige Jahre als Massensuizid bezeichnet. Und das ist nur eine Bezeichnung, die einfach nicht zutreffend ist.
Ja, jetzt, wo du die ganze Geschichte erzählt hast, habe ich doch schon von Jonestown gehört. Also ich habe das natürlich mir alles nicht merken können, auch den Namen und so, aber ich habe auf jeden Fall von diesem Massensuizid gehört, aber eben auch unter dem Begriff Massensuizid einer Sekte.
Genau, und also alles, was wir jetzt gehört haben, spricht einfach nicht dafür, dass der Begriff Massensuizid in irgendeiner Form zutreffend ist. In den folgenden Jahren wurde das Ganze als Mordsuizid, als Homicide-Suicide bezeichnet und später, und das finde ich am zutreffendsten, von Massaker, das Jonestown-Massaker. Und ich finde, das ist eine Bezeichnung, die passend ist. Schließlich wurden hier über viele Jahre Menschen manipuliert. Jones hatte sich als Messias, Gott und was weiß ich dargestellt und ihn als einzigen Ausweg, abgesehen vom revolutionären Suizid, den er dann auch eben unter Androhung von Waffengewalt durchführen ließ, nur sich dargestellt. Und wenn er sagt, wir machen das, dann gab es einfach keine Möglichkeit. Und ich finde, wenn man hier von Suizid spricht, ist es völlig falsch. Bei Jones vielleicht, bei seiner Frau, meinetwegen, aber bei allen anderen nicht. Und ich finde das wichtig zu benennen, denn wie gesagt, hier wurden Menschen manipuliert für die Großmacht und Göttlichkeitsfantasien eines einzelnen Mannes. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die ich gern besprechen würde, und zwar das Thema Sozialismus und Kommunismus und den Einsatz von Jim Jones für schwarze Menschen. Denn immer wieder wurde öffentlich bezweifelt von Sozialisten, Kommunisten und schwarzen Bürgerrechtlern, dass Jones sich wirklich für die Belange von Schwarzen einsetzt. Denn Jones las ja eben nicht nur Marx, sondern er las auch Hitler, er las Stalin, er las sonst irgendwen. Und die afroamerikanische Autorin Zikiwu Hutchinson hatte Jones in einem Interview mal als Deadly White Savior, als tödlichen weißen Retter bezeichnet. Und für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, würde ich einmal kurz zusammenfassen, was ein White Savior ist. Das ist der Stereotyp eines weißen Retters, der in Filmen und Büchern in Eigenregie schwarze Menschen aus Notlagen rettet. Und diese Erzählung impliziert eben, dass People of Color außerstande sind, sich selbst zu helfen und dafür immer Weiße brauchen. Und dieses Bild gibt es längst nicht mehr nur in Büchern und Filmen, sondern auch in unserem Alltag. Es ist quasi der Grund dafür, warum junge Menschen glauben, sie können einfach in Anführungszeichen nach Afrika gehen und dort ohne Ahnung, Kontakte oder sonst irgendwas Menschen helfen und sich damit ein bisschen in den Vordergrund spielen. Hutchinson hatte über die Geschehnisse das Buch und den Kurzfilm White Nights, Black Paradise geschrieben, in dem sie die Geschehnisse aufbereitet. Sie ist der Überzeugung, Jones und sein Tempel hätten zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Versprechungen gemacht. Sie hätten die Lücke genutzt, die durch den Niedergang der Black Power Bewegung Mitte der 60er Jahre aufgegangen ist. Jones, sagt sie, identifizierte sich selbst öffentlich als Schwarzer, hatte ein schwarzes Kind adoptiert und er versprach seinen schwarzen AnhängerInnen alles, was sie wollten. Eine schwarze Nation, ein Ende der weißen Vorherrschaft, doch dabei hielt er sich nicht einmal selbst daran. In seiner Führungsriege waren vor allem weiße Menschen. Doch war seine zumindest gemalte Vision von Gleichberechtigung scheinbar nichts weiter als ein Argument, um seiner Gefolgschaft das Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn so begründete er ja die Abgaben, um mit dem Geld eine gleichberechtigte Stadt aufzubauen.
Ja, und also so wie er die Menschen behandelt hat, hat es ja auch dann sehr deutlich gezeigt, dass er denen jetzt ja keinen Seelenheil und Frieden und Gleichberechtigung ermöglicht hat, sondern ja, die halt einfach noch gequält hat und ja, seine Macht einfach missbraucht hat.
Total. Also ich finde es richtig schlimm und ich habe halt viele Podcasts gehört, in denen es immer wieder darum ging, ja, okay, er war Sozialist, er war so für Gleichheit, aber das war er ja nicht. Das war irgendwie so Mittel zum Zweck für ihn. Und ich finde, das war mir wichtig, das mal noch dargestellt zu haben.
Ja.
Und was ich anfangs ja schon einmal gesagt habe, wir werden da nie hinreisen, weil das ein grausamer Ort ist, an dem grausame Dinge passiert sind und weil es schwierig ist. Und dennoch gibt es ja so etwas, das sich Dark Tourism nennt. Also der Tourismus zu Orten, an denen sich etwas Grausames abgespielt hat. Und ich finde es irgendwie beruhigend, dass selbst in Dark Tourism-Kreisen Jonestown kein großes Ding ist. Ich war auf einer Website, wo viele Dark Tourism-Ziele drauf sind und da heißt es unter Jonestown unter dem Punkt, was gibt es zu sehen, nicht viel. Und es steht da, dass es schwer zugänglich ist. Und wie schwer zugänglich das ist, das zeigte vor rund 10 Monaten eine Gruppe guyanischer YouTuber, die sich auf die Suche nach den Überresten von Jamestown machten. Und du darfst dir jetzt einmal angucken auf dem nächsten und letzten Bild, was sie gefunden haben.
Also es ist wieder ein Dschungelweg.
Mhm.
Mit einem Willkommensschild. Es ist, glaube ich, aber diesmal auch ein anderes
Willkommensschild. Ja, es ist ein anderes.
Und da steht Welcome to the People's Temple Jonestown. Aber man sieht halt, dass es sehr zugewuchert ist auch inzwischen.
Genau, und ich kann dir tatsächlich auch nicht sagen, ob es ein anderes Schild ist, ob es der Nachfolger von dem anderen ist, ob es, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, diese guyanischen jungen Männer sind da einfach mit dem Jeep lang gefahren, sind dann auch irgendwann noch aus dem Jeep ausgestiegen. Das Schild haben sie noch gesehen, ansonsten haben sie wirklich nichts gefunden. Die haben sich da mit Erzählungen, mit Büchern, mit Artikeln, haben sie versucht rauszufinden, wo ist was, aber sie haben eben nichts gefunden. Und ich finde das schön, ehrlich gesagt. Es hat natürlich auch einen Grund, warum es nicht gefunden wurde, denn irgendwann wurden die Häuser geplündert, dann sind sie irgendwann einem Brand zum Opfer gefallen und irgendwann hat sich der Dschungel das Land zurückgeholt und Jonestown war Geschichte. Und ja, das war meine Geschichte zu Jonestown. Es war sicherlich die härteste Geschichte, die wir hier bisher im Podcast hatten. Ich hoffe, es hat dich jetzt dich und auch die Zuhörer nicht zu sehr mitgenommen.
Es war auf jeden Fall eine sehr einnehmende Geschichte, eine, die halt auch wirklich, ja, schockiert, die traurig macht, dass es einfach Menschen gibt, die halt so sehr sich Macht aufbauen und diese so sehr nutzen gegen andere Menschen. Aber ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Geschichte, aus der man sicherlich auch viel lernen kann. Und ich finde auch das Fazit sehr schön, dass es halt jetzt eben kein touristischer Ort geworden ist, wo Leute jetzt irgendwie hinfahren und ja, irgendwie diesen Orten mit Spiritualität oder sonst was irgendwie bezeichnen, sondern dass jetzt einfach die Natur sich das zurückgeholt hat.
Und bis auf dieses Schild nichts mehr übrig ist.
Ganz genau.
Ja, das finde ich auch sehr gut. Dennoch würde ich gerne einmal die Frage an unsere Community weitergeben, weil ich glaube, es war, wie gesagt, die härteste Folge. Wollt ihr mehr davon? Schreibt uns das doch gerne einmal bei Instagram. Wollt ihr mehr so hartes Zeug oder lieber dann doch die unterhaltsameren Stücke, wo weniger Menschen sterben, wie deine Beati Paoli-Geschichte aus Palermo.
Oder die Tuffi-Folge.
Oder die Tuffi-Folge aus Wuppertal oder meine Vampir-Geschichte aus Volterra, wo auch niemand gestorben ist, nicht mal Edward. Ne? Also ich glaube, wir haben ja bisher eine relativ große Spannweite und schreibt uns doch einfach eine Mail an stadtlandwas@persteo.de oder eine Nachricht an Instagram, dort heißen wir auch Stadtlandwas, wie dieser Podcast eben heißt. Ich glaube, wenn ihr uns da schreibt, dann richten wir uns schon ein bisschen danach.
Und außerdem dürft ihr uns natürlich auch immer proaktiv selber Vorschläge schicken, wenn ihr Urlaub gemacht habt an einem Ort, der super spannende Geschichten zu erzählt hat oder ihr habt irgendwo von gelesen oder eine spannende Doku gesehen, schickt uns das eben auch per E-Mail oder über Instagram oder auch über TikTok und wir freuen uns immer, neue Geschichten zu entdecken, die ja vielleicht dann auch ihren Platz hier im Podcast finden.
Genau, und wenn ihr euch arg beeilt, könnt ihr Nicole vielleicht auch noch was schicken, weil der losen wir jetzt den nächsten Buchstaben aus.
Ganz genau.
Wir machen es wie immer. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
B.
Oh, den wollte ich.
Ja, das habe ich mir gedacht, so schnell, wie du Stopp gesagt hast. Hast du schon was im Petto?
Also jetzt nicht eine Geschichte, aber ich habe tatsächlich in meiner Excel-Liste ganz viele Orte, die mit B anfangen. Und jetzt muss ich halt noch gucken, welche Geschichte sich dann am besten eignet.
Ja, ich traue dir auf jeden Fall zu, dass es eine gute Geschichte wird. Wenn ihr jetzt schnell seid, dann kriegt ihr vielleicht noch die Geschichte, die ihr wollt. Also schreibt Nicole, da heißt sie bei Instagram Cheap and Cheerful. Wenn ihr was für mich habt, ich heiße Domescu Möller, so wie ich heiße. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
Mir hat sie auf jeden Fall sehr gut gefallen. Du hast sie sehr schön erzählt.
Das freut mich.
Also schön im Sinne von spannend.
Ja, danke. Das ist so schwierig, aus so einer Folge rauszugehen. Habt eine gute Zeit, redet mit Leuten drüber. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.